Die Einleitung, es geht heute um Nutzen und das ist ein guter Gedanke, dass Nutzen auch was mit Fruchtbringen zu tun hat. Das wird sich dann in der Predigt auch wieder finden. Zunächst mal umgekehrt, es gibt auch unnütze Dinge und unnützes Wissen. Kennt ihr unnützes Wissen? Das sind kuriose Fakten aus allen möglichen Lebensbereichen, verblüffend, interessant, manchmal unglaublich, aber eigentlich bringt's gar nichts. Ne? Zum Beispiel, Tiger haben nicht nur ein gestreiftes Fell, sondern auch eine gestreifte Haut. Oder Bruce Willis wurde in Ida Oberstein geboren. Unnützes Wissen, interessant, aber völlig unnötig und bringt überhaupt nichts, außer vielleicht der Tatsache, dass Freitagmorgen der beliebteste Tag für Banküberfälle ist. Und ich wette was, ihr werdet das jetzt nicht vergessen. Das ist auch so ein Kennzeichen von unnützem Wissen. Blöd, ne? Das vergisst man garantiert nicht. Es bringt nichts, aber es bleibt im Gedächtnis. Heute soll es aber um nützliches Wissen gehen. Und ich hoffe, das bleibt in eurem Gedächtnis. Und nicht nur im Kopf, sondern vor allem auch im Herzen. Das ist euer Verhalten. Und vor allem auch, dass es unsere Gemeinde verändert und prägt. Es geht, wie schon angedeutet, um die Gaben des Geistes. Und die sind erstaunlich nützlich. Und dazu schreibt der Apostel Paulus, dass wir das wissen sollen. Es geht ihm um nützliches Wissen. Wir sollen darüber Bescheid wissen. So schreibt er im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 12. Nun komme ich zu der Frage nach den Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Ich will euch darüber nicht in Unkenntnis lassen, liebe Brüder und Schwestern. Und das gilt auch für uns, dass wir das wissen. Bei den Gaben des Geistes geht es wirklich um ein nützliches Wissen. Es ist nützlich für uns alle, für jeden Einzelnen und für die gesamte Gemeinde. Und daher möchte ich dazu auch eine Predigtreihe anbieten. Und auch nächste Woche geht es noch nicht um die Gemeinde, um das Zusammenspiel. Während der Vorbereitung habe ich gemerkt, das braucht zwei Predigten allein um diese Nützlichkeit. Also es wird ein bisschen länger. Aber der erste Abschluss dieser Predigtreihe wird die Gemeindefreizeit sein, weil da wollen wir dann ganz praktisch herausfinden, was ist eigentlich meine Gabe? Wo schlägt mein Herz? Was ist meine Neigung? Was hat Gott in mein Herz gelegt und was könnte meine Aufgabe sein? Das wollen wir gemeinsam, interaktiv, individuell auf der Freizeit entdecken. Herzliche Einladung dazu zur Gemeindefreizeit. Es liegt noch ein Flyer aus und man kann sich auch im Internet anmelden. Für alle, die nicht an der Gemeindefreizeit teilnehmen, für die ist der Zug natürlich nicht abgefahren. Ich will dann nach der Gemeindefreizeit im zweiten Halbjahr die Gelegenheit bieten, dass man auch persönlich rausbekommt, was sind eigentlich meine Gaben, meine Geistesgabe und wie kann ich die einsetzen. Es geht also an den nächsten Sonntagen, nicht jeden Sonntag, aber bis zur Gemeindefreizeit um das Thema Gaben, Geistesgaben. Darüber sollen wir Bescheid wissen. Und zunächst nennt Paulus einige grundsätzliche Dinge zu den Geistesgaben. Er sagt, es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Wirkungen, aber es ist immer derselbe Gott. Schön, habe ich gedacht, das ist Gemeinde. So ist Gemeinde. Zwei Gegensätze beschreiben hier Gemeinde, nämlich verschieden und derselbe. Verschieden und derselbe. Es gibt unterschiedliche Gaben, aber sie alle kommen von dem einen Geist. Es gibt in der Gemeinde unterschiedliche Aufgaben, aber es ist ein Herr, der in diese Aufgaben beruft. Und es gibt unterschiedliche Wirkungen, aber alle diese Wirkungen kommen von dem einen Gott. Paulus stößt hier für mich ein großes Fenster auf. Er möchte unseren Blick weit machen, einen weiten Horizont aufzeigen. Lasst euch von diesen drei Aussagen einmal neugierig machen. Denkt nicht klein und begrenzt, denkt mal vielfältig und weit. Gemeinde, das sind nicht nur Veranstaltungen, Kleingruppen und Teams. Denkt mal viel größer, lasst euch mal von Paulus hineinnehmen in dieses Verschieden. Verschieden ist ja ein Ausdruck von großer Perspektive. Und legt auch mal beiseite, was ihr alles schon über die Gaben des Geistes gehört und gelernt und erkannt habt. Lasst euch nochmal überraschen und hineinnehmen. Denn das, was man vorher schon so alles weiß, das begrenzt unser Denken. Paulus will uns hier einen weiten Horizont eröffnen. Es gibt verschiedene Gaben des Geistes. Sehr interessant finde ich, dass es im Neuen Testament keine ultimative Gabenliste gibt. Paulus nennt keine Zahl und sagt, die müsst ihr haben. Es gibt 4 Gabenlisten im Neuen Testament. Römer 12 und 1. Korinther 12, leicht zu merken, immer 12, 12. Und dann Epheser 4 und 1. Petrus 4, auch leicht zu merken, 4, 4. Und das Interessante ist, diese Gabenlisten sind verschieden. Verschieden, das ist alles verschieden. Es gibt Gaben, die kommen in allen Listen vor. Diese Gabenlisten sind auch verschieden lang. Es gibt kurze, es gibt lange. Es gibt Gaben, die kommen in allen Listen vor. Es gibt Gaben, die gibt es nur in einer Liste. Aber es ist ein Geist, von dem all diese Gaben kommen. Und dieser eine Geist ist sehr eigensinnig. So kann man das auch bei Paulus lesen. Er gibt, wie er will. Nicht wie wir wollen, sondern wie er will. Er ist da echt wirklich ein bisschen eigensinnig. Er teilt aus, wie er will, schreibt Paulus. Das heißt, es gibt kein Einheitsgabenset für jede Gemeinde. So zack, Set, jetzt habt ihr es. Nein, die eine Gemeinde hat vielleicht mehr von dem, die andere mehr von denen. Und ja, es gibt keine Regel. Das finde ich spannend. Der Heilige Geist liebt Verschiedenheit. Und der Heilige Geist lässt sich auch nicht durch menschliche Listen und Kategorien einschränken. Es gibt ja Gabenlisten, aber die interessieren den Heiligen Geist gar nicht. Der hält sich nicht daran. Geht also mal ganz offen mit einer großen Erwartungshaltung an dieses Thema Geistesgaben heran. Und lasst euch mal von dieser Verschiedenheit herausfordern. Denkt nicht in Kategorien und Listen. Lasst euch auf die Verschiedenheiten der Gaben ein. Und was mir nochmal passiert ist jetzt in der Vorbereitung, man hat ja so seine Definition. Das hat man schon oft gehört und gelernt, wie eine Gabe zu definieren ist. Aber lasst euch nochmal herausfordern, vielleicht ist sie auch doch ganz anders oder noch ein bisschen anders. Ja, also nicht gleich denken, ah ja, die Gabe, okay, weiß Bescheid. Nein, lasst euch nochmal überraschen. Das sind alles menschliche Versuche, Dinge zu beschreiben, aber der Heilige Geist ist größer als unser Denken. Genauso ist es mit den verschiedenen Aufgaben in der Gemeinde. Es ist uns irgendwie klar, Gemeinde, da gibt es verschiedene Aufgaben, ganz klar. Auch hier möchte ich euch jetzt mal herausfordern. Welche Aufgaben fallen dir ein, wenn du an Gemeinde denkst? Egal, wie viel dir einfallen, es gibt viel mehr. Es gibt viel mehr Aufgaben und Möglichkeiten, als du denkst. Denk nicht klein und begrenzt von Gemeinde. Ein gewisses Aufgabenset, was abzuarbeiten und zu besetzen ist. Denn Jesus, der Herr, bestimmt die Aufgaben. Und der denkt größer und weiter als wir. Und es könnte sein, dass er völlig neue und andere Aufgaben für uns als Gemeinde hat. Für jeden Einzelnen von uns. Und macht euch keinen Kopf, ihr müsst nicht alle Gaben kennen. Alle Aufgaben der Gemeinde kennen. Frag Jesus, was deine Aufgabe ist. Du musst nicht komplett ausdenken, was Gemeinde alles machen könnte und was alles ginge und was nicht geht und wer wo sein müsste, sondern frag du Jesus, was ist meine Aufgabe hier in der Gemeinde? Wo möchtest du mich haben? Frag ihn, was deine Aufgabe ist. Und der Heilige Geist wird dir für diese Aufgabe die nötige Gabe geben. Und er hat sie dir vielleicht schon längst gegeben. Und es gibt im Reich Gottes verschiedene Wirkungen. Auch hier möchte Paulus unsere Erwartungen weit machen. Es gibt unheimlich verschiedene Wirkungen von Gott. Manchmal verrückt und unglaublich. Kannst du dir vorstellen, dass Gott durch ein Tier zu dir spricht? Steht in der Bibel. Hat er schon gemacht mit Bileam. Kann es sein, dass gläubige Menschen beim Beten in Trance geraten und nicht mehr Herr ihrer Sinne sind? Wäre uns sehr suspekt. Paulus hat es erlebt. In Jerusalem im Tempel. Als Gott die Jünger am Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt hat, da sah das aus, als wären die besoffen. Da würde man auch denken, das ist aber sehr suspekt. Also, das war Wirken des Geistes. Das kann uns manchmal sehr unheimlich vorkommen und sehr ungewöhnlich. Vorsicht aber mit vorschnellen Beurteilungen, was jetzt von Gott ist und was auf keinen Fall von Gott sein kann. Es gibt viele verschiedene Wirkungen. Und Gott hat viele Möglichkeiten zu wirken. Lasst euch mal darauf ein und schränkt Gott nicht durch euer Bild ein, wie Gott wirken darf und was nicht mehr göttlich ist. Die Bibel zeigt uns da ein ganz großes Spektrum, wo sogar Tiere sprechen. Der dreieinige Gott wirkt also ganz verschieden in seiner Gemeinde. Und betrachtet dieses Wort verschieden einmal als weites Spektrum an Möglichkeiten und grenzt Gott nicht mit eurem begrenzten und vereinheitlichenden Denken ein. Es gibt verschiedene Gaben, es gibt verschiedene Aufgaben und verschiedene Wirkungen. Natürlich kommt jetzt gleich die Frage, ja, woher weiß ich dann, was jetzt wirklich von Gott kommt und was dann definitiv nicht mehr von Gott ist? Da gibt es ein schönes Kriterium in der Bibel und das findet sich an vielen Stellen in der Bibel, an dessen wir erkennen können, ob was von Gott ist. Nämlich, wenn Gott dadurch geehrt wird. Wenn Gott dadurch geehrt wird, dann ist eine Gabe vom Geist. Wenn Gott dadurch geehrt wird, dann ist eine Aufgabe von Gott. Und wenn Gott dadurch geehrt wird, dann ist eine Wirkung von Gott. Daran werden wir erkennen, ob es wirklich von Gott ist, wenn Gott verherrlicht wird. Steht an vielen Stellen in der Bibel. Jetzt kommt ein weiterer Begriff ins Spiel. Jeder. An jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen offenbaren, schreibt Paulus. An jedem. Der Geist offenbart sich also an jedem und an jeder von euch, aber ganz verschieden. Ist dir das bewusst, dass der Geist Gottes sich durch dich offenbaren will? Wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du den Heiligen Geist bekommen. Und dieser Heilige Geist ist jetzt kein Privatbesitz für dich und für dein persönliches geistliches Leben. Das auch. Der Heilige Geist will sich durch dich offenbaren. Und dieses Wort offenbaren meint sichtbar werden, erkennbar werden. Das heißt, der Heilige Geist will sich durch dich zeigen. Erkennbar, spürbar, wirkbar. Durch deine Gabe, die er dir gegeben hat, durch die Aufgaben, die du im Namen Jesus tust, will der Heilige Geist wirken, sodass es andere Menschen spüren und dass es Frucht bringt, nützlich ist. Durch Wirkungen, die Gott durch dich wirkt. Der Heilige Geist will durch dich wirken und das werden andere Menschen spüren. Ist dir das bewusst, dass der Geist Gottes durch dich wirken will? Und hast du das schon mal erlebt? Hast du schon mal erlebt, wie der Heilige Geist durch dich spürbar, erkennbar, deutlich gewirkt hat? Und bist du bereit, dich, deinen Körper, dein Leben dem Heiligen Geist zur Verfügung zu stellen, dass er durch dich wirken kann? Der Heilige Geist hat dir mindestens eine Gabe gegeben. Und jeder, der den Heiligen Geist hat, der hier sitzt, hat mindestens eine Gabe. Jeder, sagt Paulus, Vers 11, er teilt jedem aus, besonders wie er will. Also jeder von uns hat eine Gabe vom Geist erhalten. Und dadurch will er sich an dir, an uns offenbaren. In ganz speziellen Aufgaben, die deinen Gaben entsprechen. Und in ganz verschiedenen Wirkungen. Ich finde das absolut spannend. Kennst du deine Gabe? Kennst du deine Gabe, die der Heilige Geist dir gegeben hat? Bist du bereit, dass Gottes Geist sich durch dich offenbart? Dass Gottes Geist durch deine Gabe wirken kann? Und erwartest du das auch? Und jetzt kommt das weitere Kriterium dazu, zu diesen verschiedenen Wirkungen, die jeder hat, nämlich zum Nutzen. Zum Nutzen. Die Gaben des Geistes haben einen Nutzen. Zum einen nutzen sie uns selbst. Denn wenn wir unsere Gabe entdecken, wenn wir unsere Gabe einsetzen, dann geben wir Gott Raum, dass er an uns wirken kann. Wir geben Gott die Möglichkeit, an uns und durch uns zu wirken. Und mal ganz ehrlich, wer möchte das nicht? Wer möchte nicht, dass Gott an einem spürbar wirkt und arbeitet? Du möchtest doch Gott sicher ganz konkret erleben. Ich glaube, das wollen wir alle, dass wir sagen, na klar, ich möchte Gott wirklich in meinem Alltag erleben. Und du wirst Gott erleben, wenn du deine Gabe entdeckst und einsetzt. Dann wirst du Gott erleben. Du wirst erleben, wie Gott durch dich wirkt, wenn du deine Gabe erkannt hast und einsetzt. Du wirst eine konkrete Aufgabe in der Gemeinde finden. Du wirst einen Platz in der Gemeinde finden, den nur du mit dieser Gabe ausfüllen kannst. Und wer seine geistliche Gabe kennt, der entwickelt ein gesundes Selbstbewusstsein. Man weiß, dass man gebraucht ist, dass man nützlich ist für die Gemeinde. Dass man nicht nur für die Gemeinde, sondern darüber hinaus, dass man nützlich ist, dass Gott einen gebrauchen will. Manche wittern hier gleich Hochmut und ermahnen zur Demut. Aber es ist doch so, manche Jünger sind so demütig, dass sie gar nicht zu gebrauchen sind. Das ist eine falsche Demut. Und oft oder manchmal, ich will es nicht übertreiben, steckt hinter dieser Demut einfach nur Faulheit oder Bequemlichkeit. Und ich habe schon erlebt, manche weigern sich, ihre Gabe zu entdecken, weil sie ja dann einsetzen müssten. Also mal besser nicht die Gabe entdecken, weil es könnte sein, dass ich sie dann auch einsetzen muss. Und manche kennen ihre Gabe, auch das habe ich schon erlebt. Sie sagen sie aber nicht, nicht weil sie so bescheiden sind, sondern weil sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden wollen. Wie setzt du deine Gabe jetzt ein? Wer seine Gabe nicht kennen will und wer sie nicht einsetzen will, der ist Gott ungehorsam. Ja, mehr noch, der verweigert sich Gott. Gottes Geist will durch dich wirken. Und wenn du das nicht zulässt, verweigerst du dich Gott. Und das noch viel schlimmer ist, du machst dich unbrauchbar für Gott. Und in der Offenbarung lesen wir, wie Jesus mit einer unbrauchbaren Gemeinde umgeht. Weil du lau bist, will ich dich ausspucken. Kann er nicht gebrauchen. Das wäre schlimm. Es wäre doch schade, wenn du unbrauchbar bist für Gott, weil du nicht bereit bist, deine Gabe zu entdecken und einzusetzen. Ein weiterer Nutzen kommt der Gemeinde zugute. Die Gemeinde profitiert davon, wenn du deine Gabe einsetzt. Die Gaben des Geistes sind alle so angelegt, dass sie nicht zum Eigenverbrauch bestimmt sind. Das ist irgendwie so gemacht. Für dich alleine nutzt sie dir nichts. Die kann nur wirken, wenn sie an anderen nutzbar wird. Sie nutzen immer anderen, sie dienen der Gemeinde. Paulus schreibt an die Epheser in Kapitel 4, dadurch wird die Gemeinde aufgebaut und wir wachsen gemeinsam, also durch die Gaben. Dadurch wird die Gemeinde aufgebaut und wir wachsen gemeinsam zu Christus hin. Das ist ein weiterer Nutzen der Gaben. Wir wachsen im Glauben. Jede persönlich. Du wächst im Glauben, wenn du deine Gaben einsetzt. Und wir wachsen gemeinsam als Gemeinde zueinander zu Christus hin. Gemeinde wächst, wenn Gaben eingesetzt werden. Und ich frage mich in letzter Zeit immer wieder, warum wachsen wir nicht als Gemeinde? Wir stagnieren und wenn man es genau anschaut, schrumpfen wir sogar als Gemeinde. Und ich frage mich, hat das damit zu tun, dass Gemeindeglieder ihre Gaben nicht einsetzen? Könnte das eine Ursache sein? Ich weiß es nicht, aber ich stelle mal die Frage in den Raum. Einen ganz wesentlichen Nutzen habe ich schon angedeutet, wenn wir unsere Gaben einsetzen, wird Gott verherrlicht und das ist eigentlich das Größte. Es geht um Gottes Ehre. Es geht nicht um uns, dass wir eine prächtige Gemeinde sind. Es geht darum, dass Gott geehrt wird. Durch uns, durch jede einzelne von uns und durch uns als Gemeinde. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 4, dient einander mit euren verschiedenen Gaben, die ihr empfangen habt, damit Gott verherrlicht wird. Das ist ein Auftrag. Dient einander mit euren Gaben, damit Gott verherrlicht wird. Das ist Lobpreis. Wenn wir einander mit unseren Gaben dienen, loben wir Gott. Das ist ein Lobpreis einer ganz anderen Art. Das gefällt Gott, wenn wir unsere Gaben einsetzen zu seiner Ehre. Bevor wir uns die einzelnen Gaben anschauen, das möchte ich nächsten Sonntag machen, möchte ich eine allgemeine Definition von Geistesgaben mal anschauen, weil man sich vielleicht fragt, ja, was ist das jetzt eigentlich, eine Geistesgabe? Und da gibt es einen, der mich dazu sehr inspiriert hat, das ist nämlich Peter Wagner. Der hat Geistesgaben so definiert. In diesem Buch Die Gaben des Geistes für den Gemeindeaufbau, das gibt es nur noch antiquarisch, aber es gibt ein neues, das habe ich bestellen lassen, das wird nächste Woche, denke ich, am Büchertisch sein. Er schreibt, oder es ist seine Art zu definieren, eine Geistesgabe ist eine besondere Fähigkeit, die der Heilige Geist jedem Glied am Leib Christi nach Gottes Gnade gibt, damit sie innerhalb des Leibes Christi zur Anwendung kommt. Geistesgaben sind besondere Fähigkeiten, heißt es, die der Heilige Geist gibt. Das ist ganz wichtig, es sind keine natürlichen Begabungen. Das wird leider oft vermischt, dass man das vermischt mit natürlichen Begabungen. Jeder Mensch hat von Gott natürlich natürliche Begabungen bekommen, ganz klar. Und die werden auch in der Gemeinde gebraucht. Zum Beispiel handwerkliche Gaben oder an der Technik. Da haben wir im Moment ein bisschen Notstand. Das sind natürliche Gaben, die durchaus in der Gemeinde eingesetzt werden können und auch dadurch kann sich Gott verherrlichen, natürlich, wenn jemand seine praktischen Fähigkeiten, seine natürlichen Fähigkeiten einbringt. Aber das sind noch keine Geistesgaben. Wer zu Jesus gehört, der hat den Heiligen Geist und hat mindestens eine Geistesgabe. Natürliche Gaben und Geistesgaben haben vieles gemeinsam und trotzdem sind sie grundverschieden. Das wollen wir uns mal ganz kurz anschauen. Unsere natürliche Begabung bekommen wir mit der Geburt. Die wird uns sozusagen in die Wiege gelegt. Insofern kommt diese Gabe vom Schöpfer. Dafür können wir Gott danken und sie zu seiner Ehre einsetzen. Die Geistesgabe erhalten wir auch mit der Geburt, nämlich mit unserer Wiedergeburt. Wenn jemand durch Gottes Geist neu geboren wird, dann empfängt er den Heiligen Geist und mit diesem Heiligen Geist empfängt er eine Geistesgabe. Natürliche Begabungen sind schon im Ansatz vorhanden, wollen aber entdeckt werden. Manchmal kann man schon bei kleinen Kindern Begabungen erkennen und manche Begabungen werden aber erst später entdeckt. Vielleicht, indem man sie einfach mal ausprobiert. Man probiert was aus und denkt, ey, das kann ich ja sogar, super, und das macht sogar noch Spaß. Genauso verhält es sich mit den Geistlichgaben. Auch sie wollen entdeckt werden. Die schlummern in uns und wollen entdeckt werden. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Gaben zu entdecken. Das wollen wir auch auf der Gemeindefreizeit machen. Der Wunsch, etwas zu tun, könnte ein Indiz für eine Geistesgabe sein. Wenn sich zum Beispiel jemand gerne um Menschen kümmern möchte, wenn es ihm am Anliegen ist, Menschen, die am Rande der Gemeinde stehen, die so ein bisschen abseits stehen, mit hineinzunehmen, wenn es einem Anliegen ist, Leuten nachzugehen, zu telefonieren, hier, du fehlst, ich vermisse dich, ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Oder wem es ein Anliegen ist, eine Gruppe zusammenzuhalten, ein Hauskreis, eine Kleingruppe, dann könnte die Hürdengabe dahinter liegen. Das ist wie bei natürlichen Gaben. Wenn ein Kind gerne ein Instrument spielen möchte und schon früh anfängt, auf dem Klavier zu spielen, nicht einfach darauf rumzuklimpern, sondern wenn sich das irgendwie schon so gewollt anhört, dann könnte das ein Indiz dafür sein, dass dieses Kind musikalisch ist. Natürliche und geistliche Gaben entdeckt man ganz einfach, indem man sie ausprobiert. Einfach mal ausprobieren. Wir hatten ja vor einiger Zeit ein Heilungsseminar hier mit Thomas Penzel und mit Helmut Blatt. Und danach habe ich einfach mal versucht, das auszuprobieren und habe Menschen Hände aufgelegt und im Namen Jesu Heilung ausgesprochen. Und es ist was passiert. Es hat gewirkt. Und seitdem mache ich das immer wieder. Es wirkt nicht immer, aber doch immer wieder. Hätte ich das nicht ausprobiert, hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht. Natürlich kostet es ein bisschen Mut und Überwindung. Aber wer etwas ausprobiert, wird erleben, dass es wirkt. Gaben müssen aber auch trainiert werden. Selbst ein musikalisches Genie wie Mozart musste üben, üben, üben. Das blieb auch dem nicht erspart. Eltern fördern die Gaben ihrer Kinder. Begabungen müssen trainiert werden und ausgebaut werden. Und das Gleiche gilt dann auch für die geistlichen Gaben. Auch sie müssen trainiert werden. Wenn jemand die Gabe der Lehre hat, dann muss er trotzdem noch lernen, wie man lehrt. Und er muss auch im Laufe seines Lebens diese Gabe weiterentwickeln und sich immer wieder auch neue Impulse und Anregungen holen, wie man lehren kann. Gaben müssen auch im Laufe des Lebens weiter trainiert und gefördert werden. Wenn ein junger Christ im Teenkreis gerne Andachten hält, könnte eine Lehrgabe vorhanden sein. Damit kann man jetzt aber noch nicht predigen. Aber diese Gabe kann jetzt durch Mentoren, durch Schulung, Ausbildung gefördert werden, sodass man in der Lage ist zu lehren, vielleicht sogar mal später in einer Hochschule mit theologischen Vorträgen. Natürliche und geistliche Gaben machen Freude. Mozart hatte vermutlich Spaß am Klavierspielen, auch wenn das Üben wahrscheinlich nicht immer Spaß gemacht hat. Aber insgesamt kann man sagen, macht eine Gabe Freude. Und das gilt auch für die geistlichen Gaben, wie wir gleich noch sehen werden. Begabungen machen Freude und sie haben einen Nutzen. Sie machen zunächst mal Spaß einem selber, aber sie nutzen auch der Gesellschaft. Natürliche Gaben, Handwerker, Mathematiker, Lehrer, Therapeuten, Ärzte und so weiter haben alle Begabungen und sie setzen sie ein zum Nutzen der Gesellschaft. Und wer einen Beruf ausübt, hat in der Regel auch eine entsprechende Begabung dafür. Und die Gaben des Geistes dienen jetzt aber nicht der Allgemeinheit, sondern dem Leib Christi. Das ist auch ein Unterschied. Sie sind übernatürlich und dienen dem Leib Christi. Peter Wägner definiert deshalb innerhalb des Leibes Christi. Und er sagt ganz bewusst nicht innerhalb der Gemeinde, sondern innerhalb des Leibes Christi, weil innerhalb der Gemeinde wäre zu kurz gedacht. Der Leib Jesu geht über die Gemeinde hinaus, weil Jesus in die Welt hineinwirken will. Deswegen innerhalb des Leibes Jesu. Jesus wirkt durch seine Gemeinde, durch uns, durch jeden einzelnen von uns in die Welt hinein. Und das durfte ich auch schon erleben, wie ein Mensch, der nicht zur Gemeinde gehört, Heilung erlebt hat. Kein Gemeindeglied. Natürlich mit dem Wunsch, dass dieser Mensch Jesus kennenlernt. Geistesgaben sind übernatürliche Fähigkeiten. Das ist auch ein wesentliches Kennzeichen als Unterschied zu natürlichen Begabungen, weil sie eben von Gott kommen. Und Gott ist übernatürlich. Und Gott wirkt übernatürlich. Geistesgaben werden vom Heiligen Geist gegeben. Und jeder, der den Heiligen Geist hat, hat mindestens eine Geistesgabe. Wagner definiert nach Gottes Gnade. Nach Gottes Gnade, das bedeutet, es ist ein Geschenk. Das griechische Wort für Gabe heißt Charisma. Und Charisma wird vom Wort Charis abgeleitet und Charis bedeutet ganz einfach Gnade. Und in diesem Wort Charis steckt auch noch Freude drin. Also man kann drei Sachen an diesem Wort erkennen. Eine Geistesgabe ist ein Geschenk aus Gnade, also unverdient, zur Freude. Ein Geschenk aus Gnade zur Freude, das ist eine Geistesgabe. Das heißt, Geistesgaben sind keine Belohnung für besonders hingegebene Christen oder besonders reife und erfahrene Christen oder gehorsame Christen. Man kann sich die Geistesgabe nicht verdienen. Wir können darum bitten. Und Paulus sagt sogar, wir sollen danach streben. Das ist auch so ein bisschen eine Spannung, die wir nicht auflösen können. Einerseits sagt er, jeder hat eine Gabe, dann sagt er aber, strebt nach den größeren Gaben. Also wir dürfen auch um Gaben bitten. Und ich glaube auch nicht, dass die Geistesgaben im Laufe des Lebens für immer festgelegt sind. Der Geist teilt aus, wie er will. Es kann sein, dass du völlig neue Gaben bekommst, wenn du darum bittest. Strebt nach den geistlichen Gaben. Und die Gaben machen Freude. Wenn du deine Geistesgabe einsetzt, wird dir das Freude machen. Eine Gabe einsetzen ist was Schönes. Es macht Freude. Dir und anderen. Das heißt, wenn du etwas für Gott tust, was dir überhaupt keinen Spaß macht, dann hast du dazu auch keine Gabe. Dann solltest du es auch lassen. Denn Gott gibt uns ja nicht Gaben, um uns zu quälen oder zu ärgern oder dass wir ständig nur Frust schieben mit dieser Gabe. Das ist dann keine Gabe. Im Gegenteil, wer seine Gabe einsetzt, seine Geistesgabe, wird Erfolg haben. Das klingt jetzt sehr gewagt und gefährlich, aber ich stehe dazu. Er wird Erfolg haben, nämlich es wird wirken. Er wird Wirksamkeit erleben, Frucht, wie wir ganz am Anfang gehört haben. Gaben haben einen Nutzen, sie bewirken Frucht, Erfolg, Wirkung, egal wie man es nennen mag. Das heißt, Geistesgaben erkennt man daran, dass sie wirksam sind. Daran kannst du erkennen, ob du eine Gabe hast, wenn es wirkt. Wenn jemand zum Beispiel die Gabe der Weisheit hat, dann wird er erleben oder wird sie erleben, dass der Rat anderen Menschen hilft. Wenn jemand die Gabe der Heilung hat, wird erleben, dass Menschen heil werden. So einfach ist das. Wer die Gabe der Evangelisation hat, wird erleben, dass Menschen zum Glauben kommen. Gaben erkennt man also daran, dass sie wirken. Das liegt einfach daran, dass sie von Gott kommen und nicht von uns. Wenn Gott wirkt, dann passiert was. Gaben des Geistes wirken übernatürlich. Der Geist Gottes offenbart sich mit den Gaben des Geistes in uns und durch uns, durch jede und jeden Einzelnen von uns. Paulus zählt im 1. Korinther 12 etliche auf. Ich lese jetzt nur noch vor. Das lasst man einfach mal auf uns wirken. Und nächste Woche geht es dann ins Detail, was diese einzelnen Gaben bedeuten könnten. 1. Korinther 12 schreibt Paulus, der eine ist durch den Geist in der Lage, mit Weisheit zu reden. Ein anderer kann Einsicht vermitteln durch denselben Geist. Einem Dritten wird durch denselben Geist ein besonders starker Glaube gegeben. Wieder ein anderer hat durch den Geist die Gabe zu heilen. Ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun. Ein anderer kann als Prophet reden. Und wieder ein anderer kann die Geister unterscheiden. Der Nächste redet in verschiedenen unbekannten Sprachen. Ein weiterer kann diese Sprachen deuten. Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Er teilt jedem eine Fähigkeit zu, ganz so, wie er es will. Und dann kommt dieses Bild vom Körper, dass die Gemeinde wie ein Leib ist, wo die zusammenarbeiten. Und dann nachsetzt Paulus den Gedanken fort und sagt, Gott hat jedem in der Gemeinde seine Aufgabe zugewiesen. Da gibt es erstens die Apostel, zweitens die Propheten, drittens die Lehrer. Dann gibt es die Fähigkeit, Wunder zu tun. Manche haben die Gabe zu heilen, wieder andere können Hilfe leisten oder Aufgaben in der Leitung übernehmen. Wieder andere können in unbekannten Sprachen reden. Sind etwa alle Apostel oder Propheten oder Lehrer, haben etwa alle die Fähigkeit, Wunder zu tun? Oder haben alle die Gabe zu heilen? Können alle unbekannten Sprachen reden? Oder können alle diese Sprache deuten? Strebt nach den höheren Gaben. Und das ist die Hausaufgabe. Strebt nach den höheren Gaben. Bittet Gott, dass er euch eure Gaben zeigt. Und wenn dein Herz für eine gewisse Gabe schlägt, dann bitte Gott darum, dass er sie dir schenkt. Nimm diese Aufforderung mit in die Woche bis zum nächsten Sonntag, wo wir an diesem Thema weiterarbeiten.